Und das sind eben Lösungen, und anstatt wir Räume nutzen, um konstruktiv über Migrationsverwaltung, also wie können wir eine Migrationsgesellschaft konstruktiv denken und die Migrationsverwaltung eben konstruktiv bauen, dann sich zu verlieren in so kleinteiligen Migrationsabwehrdebatten.
B-O-M
Berlin
Ost-Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallo Özgür.
Hallo Daniel.
Herzlich willkommen bei Berlin Ostmigrantisch.
Vielen Dank für die Einladung.
Nee, genau.
Was ist das für ein Podcast?
An die HörerInnen. Ja, nee, wir reden halt immer über so verschiedenste Themen, ne? Berlin, Ostdeutschland, Migrationsgeschichten.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob ich dir einen guten Ramadan wünschen kann.
Kannst du?
Haben wir noch nie drüber gesprochen. Ja. Auf jeden Fall, ich bin ja Atheist. Mich interessiert das alles immer nur aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Aber wir können auf jeden Fall unseren HörerInnen einen schönen Ramadan wünschen.
Unbedingt.
Ramadan Mubarak.
Genau.
Ja.
Genau.
Oder Happy Ramadan, wie die Frankfurter
Happy Ramadan,
Innenstadt
Ramadan
wünscht.
Karim, kann man alles sagen. Aber du bist ja schon beim Thema Beleuchtung. Es gibt ja Beleuchtung in Köln. Ich habe ein Video auf Instagram, glaube ich, gesehen. Die Beleuchtung wurde jetzt noch nicht polemisiert.
In London.
Aber es gibt die polemisierte Version in Frankfurt am Main.
Ja, in London gibt es auch, habe ich gesehen.
Ja.
Habe ich gestern ein Video gesehen.
Die Frage ist, ob es polemisiert ist.
Das weiß ich nicht. Die haben ja einen Bürgermeister, ich weiß gar nicht, ob der muslimisch ist.
Ja. Aber wir möchten ja über Frankfurt sprechen.
Okay.
Die westdeutsche Metropole, die Statistiken für diese Stadt, die sind ja schon lange bezeichnend, viel vielfältiger als Berlin.
Mhm.
Bei den unter Sechsjährigen massiv, aber auch in den älteren Kohorten massiv vielfältig. Ein sehr hoher Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte, über 75% in bestimmten Alterskohorten. Einige würden sagen, super diverse Stadt.
Mhm.
Und eine super diverse Stadt muss sich auch mit der Frage beschäftigen, ob sie ein Happy Ramadan-Schild als Beleuchtung in der Innenstadt haben möchte oder nicht.
Ja.
Und was sagst du als Atheist?
Also ich kann mich noch erinnern, in Berlin gab es mal eine Diskussion, dass unter den Linden diese Beleuchtung zu Weihnachten, dass die doch wieder ausgestellt werden soll, weil es halt wegen Klimaschutz,
Stromsparen
und so. Und mittlerweile ist sie auch wieder aus. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es die jetzt nicht mehr.
Mhm.
Am Kudamm haben wir es noch.
Mhm.
Und ich finde ja, also ne, sozusagen aus einer nicht religiösen Perspektive könnte ich auf diese Beleuchtung einfach verzichten.
Mhm.
Aber wenn ich schon an Weihnachten die ganze Zeit überall auch sozusagen den kapitalistischen
Weihnachtsmarkt, darüber haben wir schon mal gesprochen, oder?
Weihnachtsmärkte, genau, Weihnachtsmärkte, aber auch irgendwie die Geschäfte sind geschmückt und alles, dann finde ich es jetzt ein bisschen, also ich finde es ist ein richtiger Triggerpunkt anscheinend, wenn ich an unsere Kollegen Thomas Lux und Dinos Westhäuser und Steffen Mau denke, weil also dann ist ja irgendwie auch klar, 5 bis 6 Millionen Musliminnen in diesem Land, eben in manchen Städten mit großen prozentualen Bedeutung, dann kommt da so eine Beleuchtung hin. Also entweder alle oder niemand.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil ich meine, da kommt ja auch noch ein bisschen der Aspekt hinzu, dass ja auch zu Hanukkah dann dieser siebenkerzige Leuchter am Brandenburger Tor steht. Und wenn man sozusagen schon nicht nur Christentum feiert, dann gehört Ramadan für mich auch dazu. Und tatsächlich ist es für mich auch so, dass in den letzten Jahren das auch immer bedeutender wurde, das zumindest mitzudenken, dass es jetzt Menschen gibt. Also wir sehen das ja beim Fußball, wenn Leute dann ihr Fasten brechen. Habe ich jetzt gestern in der Premier League gesehen, Leute brechen ihr Fasten. Es gibt einfach Menschen in meinem Umfeld, wo ich das mitdenken muss.
Ja. Der Kollege Ronny Blaschke hat auch schon mal einen Beitrag dazu gemacht, wie in der Premier League auch Spiele unterbrochen werden, damit Spieler ihr Fasten brechen können. Entweder macht der Schiedsrichter das von sich aus oder andere Spieler, Mitspieler verletzen sich, in Anführungszeichen, damit es eine kurze Pause gibt und die Kollegen dann, die Mannschaftskameraden dann ihr Fasten brechen können.
Aber es ist ja auch für den Berliner Alltag wichtig, ne? Also das einfach im Blick zu behalten, dass es jetzt Menschen gibt, die für die das eine wichtige Zeit ist. Ja. Also wenn ich es, ne, so wie ich es verstehe, eine Zeit, die genauso wichtig ist für wie für jetzt ne, atheistische Familie, aber trotzdem ist der Advent dann trotzdem eine wichtige Zeit in meiner Familie, einfach auch aus Tradition, ja, sich an Adventssonntagen zu besuchen und viel Zeit in der Familie zu verbringen und das irgendwie alles mitzudenken, dass das jetzt die Zeit ist, die für die irgendwie christlich geprägte Bevölkerung dieses Landes eben immer am Ende des Jahres ist, die ist jetzt halt für Menschen, die muslimisch geprägt sind.
Und ehrlich gesagt muss man ja auch sehen, dass ganz viele muslimische Menschen Weihnachten mitfeiern. Genau. Das ist ja, ne, das ist ja auch nochmal ein Punkt, genau. Irgendwie respektiere ich und gratuliere ich den anderen Menschen, die ihre religiösen Feste feiern und Traditionen feiern, oder beteilige ich mich daran? Und viele muslimische Menschen in Deutschland beteiligen sich an Weihnachten.
Ja.
Und für viele von denen ist das natürlich dann besonders enttäuschend, wenn sie dann ihre religiösen Feste feiern möchten, dass sie dann eben, und gerade in einer Zeit der Besinnung, dass dann ihre Mitmenschen sie vor den Kopf stoßen und ihre Symbole als solch eine große Bedrohung wahrnehmen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, den ich noch erwähnen möchte, wir beobachten ja auch, dass bei den MandatsträgerInnen jetzt vereinzelt, vermehrend muslimische praktizierende MandatsträgerInnen auftauchen. Wir haben ja natürlich diese lange Geschichte von Cem Özdemir und auch weiteren, bei denen aber eher säkulares Modell beschrieben wurde von muslimisch sein oder muslimisch gelesen sein. Und jetzt haben wir aber auch einige MandatsträgerInnen, die praktizierend muslimisch sind und die das auch über ihre Social-Media-Kanäle zeigen, ohne, also das finde ich auch sehr angenehm. Also ich habe das schon letztes Jahr beobachtet bei Qasem Taher Saleh, der das auch über Social Media kommuniziert hat, aber ohne irgendwie ein großes, irgendwie eine Dramaturgie aufzubauen, sondern einfach beiläufig beschrieben hat, wie das eigentlich ist in seinem Alltag als Politiker, was er zu welcher Zeit macht und wann er sein Fasten bricht und wie das in seinen Alltag als Politiker eigentlich passt.
Ja.
Fand ich extrem gut, wie er das gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir über diese Themen denken sollten und wie wir die angehen sollten. Und die Reaktion sollte natürlich nicht sein, dass Menschen diese Menschen mit Hass erfüllen und auch mit Mails und Zuschriften mit Hass bombardieren, sondern eher sagen, viel Kraft und gutes Durchhaltevermögen.
Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, was er nämlich auch gesagt hat, das ist so ein Triggerpunkt, weil also es wird ja dann behauptet, jetzt müssen wir halt schon irgendwie Ramadan feiern und so, aber darum geht es ja gar nicht. Also ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass wir hier irgendwie gezwungen werden, irgendwas anderes zu machen. Als man sozusagen machen will, jeder, der Weihnachten feiern will, soll es tun, jeder, der Ramadan feiert, soll es tun. Dafür, glaube ich, gibt es auch einen Passus im Grundgesetz, wenn mich nicht alles täuscht, die Religionsfreiheit. Und dann gibt es ja eben noch sozusagen diesen nächsten Aspekt, 21. März ist Nevruz, das persische Neujahrsfest.
Ja.
Und dann verlässt es mich auch schon, wenn es um so vietnamesisch geprägte Feiertage geht, die jetzt ja zumindest für Ostberlin auch eine große Rolle spielen. Also da gibt es auch ein Neujahrsfest, was sehr, sehr groß gefeiert wird. Und niemand erwartet jetzt, dass man alles weiß.
So, ja, ne?
Also man kann halt selbst sensibel sein und sich selbst sozusagen damit, soweit es geht, auseinandersetzen, aber man ist ja nicht gezwungen.
Nee.
Und das Gefühl habe ich, dass das in dieser Diskussion in Frankfurt am Main drin steckt, dass nur weil jemand entscheidet, jetzt Lichter aufzuhängen in der Stadt, man jetzt irgendwie gezwungen sei, nach den Regeln des Islams zu leben. Genauso wenig, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, bin ich ja gezwungen, irgendwie die katholische Christenlehre komplett umzusetzen.
Ja.
Ist mir nicht bisher so richtig gelungen in meinem Leben, katholisch zu leben.
Genau, und muslimische Menschen dürfen sich ja dann nicht am Weihnachtsmarkt beteiligen, weil das ja dann in der Logik bedeuten würde, sie verlassen ihre Religion.
Genau.
Ja, ich meine, es ist sehr spannend, weil ich natürlich gestern direkt Hassmails bekommen habe, nachdem ich in der Sendung Hart aber fair, mein erstes Wort war relativ spät, deswegen war das dann etwas cringe, dass ich dann aber das Wort dennoch genutzt habe, um den muslimischen Menschen in Deutschland, den 5 bis 6 Millionen, zunächst einmal ein gesegnetes Ramadan zu wünschen.
Ja.
Und das war da sofort hatte ich Hassmails in meiner Inbox, wie das, also dass ich nicht meine religiösen Überzeugungen, dass meine religiösen Überzeugungen keinen Platz im, in deutschen Politsendungen haben und so weiter und so fort. Ja. Und das ist halt genau das, was
wie,
du sagst,
wie triggert. Wie oft gibt es halt gesegnete Weihnachtszeit, Adventszeit?
In der Aussagen. Tagesschau, ja, als Begrüßung oder als
im, und es gibt eine Weihnachtsansprache, ne? Der Kanzler. Nee, Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten.
Ist es? Stimmt.
Weihnachten ist Bundespräsident und Neujahr ist dann die Kanzlerin. Kanzler. Genau, aber ich meine, die ganze Sendung, wo du da gestern warst, war ja ein einziger Triggerpunkt, schon im Titel. Bezahlkarte, ja. Drittstaaten,
ja, ich hätte Obergrenze. Gedacht, dass wir auch, also es war auch geplant, ich habe ja mit Luis im, vorher noch in der Garderobe gesprochen und es war geplant, auch über die Arbeitspflicht zu sprechen. Hätte ich auch gerne gemacht.
Das vierte Triggerwort dann
für den Titel. Ja. Genau, und dann, aber da war kein Platz in der Sendung und es war eine, also jetzt das Feedback, das ich nach der Sendung erhalten habe von vielen Seiten, dass es chaotisch war. Es waren viele Triggerwörter, viele Themen, die eigentlich diskutiert werden wollten mit vielen Gästen, sodass irgendwie das Gefühl entstanden ist, bei allen Themen sind wir nicht so richtig an die Substanz gekommen. Und es war halt irgendwie ein dynamisches Gefecht aus meiner Perspektive. Und auch ich habe natürlich bestimmte Punkte vorbereitet, die ich nicht unterbringen konnte. Ich sehe total diese Schwierigkeit, wenn man in so einer, wenn der obere Frame der Debatte Migrationsabwehr ist, dann ist es extrem schwierig, da Punkte zu setzen, die jenseits von dieser Logik funktionieren sollen. Das ist das, was ich immer wieder versucht habe. Gleichzeitig ist man natürlich auch in der Verantwortung, auf die Debatte zu reagieren und zu antworten. Das war eine große Herausforderung. Ich hätte gerne mit dem Sportminister Sachsens, der ist ja nicht nur Integrationsminister, auch über das Ehrenamt gesprochen und wie wir das Ehrenamt retten. Ich habe im Nachgang mit ihm gesprochen. Er war der Meinung, dass es diese Probleme in Sachsen nicht gibt mit dem Ehrenamt, dass es genug EhrenamtlerInnen gibt. Das hat er mir aber anhand der Mitgliederzahlen versucht zu beschreiben. Aber Mitglieder sind ja nicht EhrenamtlerInnen. Aber gut.
Genau. Meine Mitglieder gibt es ja auch nur ein paar in der katholischen Kirche und trotzdem sind die nicht mehr alle aktiv.
Ja.
Und andersrum gibt es viele, die im christlichen Ehrenamt aktiv sind, aber nicht unbedingt Mitglied der katholischen Kirche sind, wobei es in Deutschland ja ein bisschen kompliziert ist. Nee, ich habe gestern ganz oft gedacht, gut, dass es unseren Podcast gibt, weil wir in unserem Podcast einfach die Zeit haben, diese Themen dann auch einzeln uns mal länger anzugucken.
Und der Podcast wurde ja auch eingeblendet.
Wurde ja eingeblendet.
Hast du das nicht gesehen?
Nein.
Kann ich dir gleich
zeigen. Also im TV eingeblendet?
Oder? Also das Foto, was mein Freund Tarek Yakar gemacht hat, von seinem Wohnzimmer aus, sein Fernseher fotografiert, da steht unter meinem Namen, Co-Host des Podcasts Berlin Ostmigrantisch.
Ja, also ich habe das auf jeden Fall gesehen, dass es bei deiner Beschreibung deines Namens auf deiner Internetseite steht. Genau, also das habe ich gemerkt. Ne? Also man kann in so einen Talkshows kann man bestimmte Punkte setzen. Ich habe ja selber so einen Twitter-Tweet abgesetzt, wo ich gesagt habe, dass du der Erste warst, der die sehr gefühlige Debatte irgendwie dann mal vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Weil bis dahin war es wirklich sehr gefühlig. Irgendwie Luis Klamroth hat behauptet, dass der Fall Michelbach, so ein kleiner Ort irgendwo in Nordrhein-Westfalen, exemplarisch für ganz viele Orte stehen würden. Das würde ich gerne erstmal faktengecheckt haben. Wir wissen ja, dass der Großteil der Kommunen immer noch sagen, dass sie noch nicht überfordert sind, dass sie herausgefordert
60%.
Sind.
60%.
Genau, herausgefordert sind, aber nicht überfordert sind. Und dann hast du, wie ich finde, ganz richtig den Aspekt der Migrationsverwaltung angebracht. Und da habe ich gestern viel Abwehr gesehen, sich mit dem sozusagen mit der Realität auseinanderzusetzen und stattdessen die ganze Zeit Obergrenzen anzumahnen, also das Problem einfach nicht haben zu wollen, anstatt Migration zu gestalten.
Und als Lösung zu betrachten. Und das ist ja, genau. Also, ist, egal wie viel wir über das Ruanda-Modell diskutieren und über verschiedene Status im von Ankunft bis Anerkennung als Geduldeter oder was auch immer. Wir können sehr kleinteilige Debatten führen. Mhm. Am Ende des Tages bleibt aber die Frage, was machen wir mit der alternden und schrumpfenden Gesellschaft? Mhm. Wollen wir in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft leben? Mhm. Wenn ja, wie? Oder wollen wir eine Lösung finden, Lösung kreieren, damit wir Wohlstand sichern können? Mhm. Weil mit der alternden und schrumpfenden Gesellschaft geht Wohlstandsverlust einher. Ja. Und da ist die Frage, wie wollen wir Wohlstand sichern? Ja. Und eine Maßnahme ist, oder eine Königsmaßnahme ist eben Migration.
Ja.
Und dann gibt es halt diese für mich sehr, sehr unangebrachte, strikte Trennung zwischen Asylmigration und, und Arbeitsmigration, die für mich wenig Sinn ergibt, weil wir haben migrantische Potenziale hier. Wir wissen, dass diese Menschen arbeitswilliger sind. Mhm. Sie sind in einem neuen Land, sie sind vor etwas geflohen und sie möchten so schnell wie möglich etwas aufbauen. Mhm. Sie haben sehr viel Lust zu arbeiten. Mhm. Das haben auch die Beispiele in der Sendung gezeigt. Mhm. Auch der Bäcker hat das nochmal bestätigt. Und wir wissen das aus ganz vielen Orten Deutschlands. Da sind Menschen, die unbedingt arbeiten möchten und auch für Nicht-Geflüchtete geht das. Die Menschen mit Migrationsgeschichte gründen 2,5-mal häufiger als Menschen ohne Migrationsgeschichte in Deutschland. Das heißt, da ist eine große Bereitschaft, Risiken einzugehen, Wohlstand zu generieren, etwas zu produzieren. Und das sind eben Lösungen. Und anstatt wir Räume nutzen, um konstruktiv über Migrationsverwaltung, also wie können wir eine Migrationsgesellschaft konstruktiv denken und die Migrationsverwaltung eben konstruktiv bauen, dann sich zu verlieren in so kleinteiligen Migrationsabwehrdebatten.
Ich meine, das war natürlich für mich, der ja irgendwie auch in Barnim wohnt und sich mit Ostdeutsch beschäftigt, natürlich der Star des Abends war der Bäckermeister Wiese, der auch noch der ist, der die Croissants, die Bio-Croissants in der Eberswalde backt, die ich öfter mal gerne mir hole. Der ist ja so aus einer ganz pragmatischen Perspektive dann einfach angegangen. Mhm. Der einfach gesagt hat, ich habe hier ein Problem und da sind Menschen, die sitzen da in Erstaufnahmelagern, die haben auch ein Problem, nämlich die wollen arbeiten und ich habe keine Arbeitskräfte.
Ja.
Und das muss irgendwie zusammenpassen. Und der dann doch sehr, sehr irgendwie auf eine gute, pragmatische Art und Weise den PolitikerInnen, die alle da waren, ja auch von allen Parteien ja letztendlich gesagt hat, ja, außer ihr müsst FDP, es.
Also,
genau. Genau, aber die drei, die da waren, SPD, Grüne und CDU, ja, ihr müsst da Lösungen schaffen für uns. Mhm. Weil ich kann nicht sein, dass ich sozusagen so viel darum kämpfen muss, um in Ausbildung von guten Leuten zu investieren. Ihr dürft mir da keine Steine in den Weg legen. Und,
ja.
Und da hätte ich mir, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er da gehört wird, zumindest nicht von dem Innenminister, der da war. Aber das war trotzdem für mich mein Local Hero quasi.
Ja, ja. Absolut. Ich glaube, dass Herr Wiese, sehr gut angekommen ist. Zu Recht auch. Ich meine, der hat ja auch offengelegt, dass er illegale Wege einschreiten musste, um das überhaupt möglich zu machen. Das ist halt zivilgesellschaftliches Engagement, wo wir eigentlich erwarten, da ist ein Kleinunternehmer in Ostdeutschland. Lass uns den doch bitte unterstützen in seiner Arbeit und lass uns den doch fördern. Und vor allen Dingen, wenn er auch noch andere Menschen einstehen möchte oder vielleicht macht er das gar nicht, um für andere Menschen einzustehen, weil er glaubt, die haben richtig Lust zu arbeiten und die sind zuverlässig. Vielleicht ist das eine Motivlage für ihn, das wissen wir alles nicht. Aber dass ihm auf diesem Weg Steine in den Weg gelegt werden und eben kleinere Unternehmen in Ostdeutschland, aber auch in anderen Regionen Deutschlands vor der Situation stehen, dass sie kein Personal finden, entweder gar kein Personal finden oder eben kein zuverlässiges Personal finden, dass die dann eben vom Aussterben bedroht sind.
Was ich gestern auch noch gelernt habe, ist, fast alle dieser Talkshows werden in Berlin produziert. Ich dachte immer, dass Hart aber fair in Köln produziert
wird. Es wird in Köln und in Berlin produziert.
Ach so, sowohl als auch. Okay.
Wir
haben dann nur noch Markus Lanz, der in Hamburg produziert und alle anderen. Wo ich dann auch dachte, okay, das heißt natürlich auch, dass so eine politische Berliner Bubble dann in diesen Talkshows auch oft sitzt.
Die Leute reisen ja an.
Ja klar, aber doch deswegen fand ich Björn Wiese sehr erfrischend.
Ja, so. Ja. Ja, also es ist Studio in Adlershof, ja, in Ost-Berlin.
Ja.
In der Nähe,
da, wo wir auch gestartet sind.
Genau, ganz unweit von dem Ort, wo wir die erste Staffel aufgezeichnet haben.
Und wo Mitri Sirin auch gestartet ist,
ja,
mit 1199, wie er in der Folge erzählt.
Ja, ja,
ja.
Und da wird halt eben auch in dem benachbarten Studio auch werden die Produkte von Klaas aufgezeichnet.
Mhm.
The Voice of Germany,
mhm,
wird da wohl auch aufgezeichnet. Aber Luis hat nochmal sehr deutlich, oder hat mir sehr deutlich beschrieben, dass der Bereich, wo die Politsendungen aufgezeichnet werden, der Trakt massiv anders aussieht als der, als das Studio und das Drumherum vom Privatfernsehen.
Okay.
Ist alles
ein bisschen
luxuriöser. Nee, genau, also
das Privatfernsehen ist luxuriöser? Nee.
Privatfernsehen ist luxuriöser,
okay,
und öffentlich-rechtliche ist halt sehr bieder.
Ist halt Verwaltung.
Genau, ist so wie
TV-Verwaltung.
Wie bei uns an der HU. Viel weiß auf weiß und beige auf beige.
Ja.
Und grau auf grau.
Ja. Also das war mein und dein Abend gestern. Ich,
ja,
vor dem TV, du da drin.
Genau, und jetzt haben wir in den nächsten Wochen internationale Wochen gegen Rassismus.
Genau.
Wir haben über diese Debatte zu Ramadan gesprochen, über die anderen Debatten wollen wir nicht sprechen, Bezahlkarte und so, mhm, Quark.
Mhm.
Und
wir haben nächste Woche dann, das können wir ja jetzt ankündigen, einen Gast, der perfekt passt, auch zu den internationalen Wochen, weil sie Staatsministerin ist und ein Aspekt von dem, was sie macht, ist Antirassismus.
Sie ist die Antirassismusbeauftragte des Bundes.
Des Bundes, Rim Alawadi Radovan, und darauf könnt ihr euch freuen, denke ich. Und bis dahin hört ihr einfach die alten Folgen, wenn ihr die noch nicht kennt.
So machen wir das.
Okay.
Das war BOM. Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
Giampiero Tari.
Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de.
Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.